Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist Bénédicte Savoy zu Gast, Kunsthistorikerin. Die Romantik ist nicht so ihr Thema, eher der Raub. Und auf diesem Gebiet gilt sie als Koryphäe. Bénédicte Savoy hat einen wesentlichen Anteil daran, dass jetzt auch in Deutschland offen über die Objekte gesprochen wird, die unsere Vorfahren zu Kolonialzeiten beispielsweise aus Afrika hierher geholt haben und ja nicht nur unsere ethnologischen Museen füllen. Denken Sie an die Nofretete. Also, es wird offen gesprochen und es wird auch zurückgegeben. Nicht die Nofretete, also zumindest noch nicht. Wer weiß, was noch passieren wird. Eine spannende Geschichte auf jeden Fall und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Frau Savoy. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Mögen Sie Kaffee?
Was für eine Frage. Ja, ich mag Kaffee in großen Mengen.
Naja, es gab zumindest mal eine Zeit in Ihrem Leben, da mochten Sie keinen Kaffee. Als Sie nämlich Schülerin waren in der Mittelstufe und da haben Sie Ihre Freistunden, anders als die coolen Klassenkameraden, die eben Kaffee trinken gegangen sind und ins Café gegangen sind, sind Sie ins Museum gegangen.
Ja, jetzt jucken Sie an meiner Pariser Kindheit an. Tatsächlich war es so, dass in Paris Kaffee das Billigste war und ist, glaube ich, weiterhin, was man in einem Café bestellen konnte, damals, als ich jugendlich war. Und wenn man eine Stunde im Café verbringen wollte, musste man Kaffee aushalten, weil Wasser zum Beispiel viel zu teuer war. Und das war so, dass es tatsächlich zwei Fraktionen gegeben hat, die Kaffee aushalten und die Kaffee nicht aushalten. Und wenn mal eine Freistunde kam, sind wir, diejenigen, die noch nicht so weit waren mit Kaffee, ins Centre Pompidou gegangen, weil es hatte auch einen finanziellen Vorteil. Für Leute unter 18 war der Eintritt umsonst. Und da gingen wir aus und ein, als ob es der eigene Schulhof gewesen wäre.
Also Museum für moderne Kunst klingt so ein bisschen nerdig für eine 14-Jährige, ne?
Ja, aber es war, das Centre Pompidou war ja noch einigermaßen neu. Es ist ein witziges Gebäude, also nerdisch, ja, aber es war, nein, das hatte einen Spielplatzcharakter auch. Und natürlich war man mit 14, 15, 16 auf der Suche nach Emotionen, nach ästhetischen Emotionen. Es gab welche, die fingen an zu weinen, wenn sie irgendwas gesehen haben von Rothko, also große amerikanische Gemälde, die eben etwas metaphysisch wirken. Und die anderen, die nicht geweint haben, ich gehöre dazu, hätten gerne geweint. Und so hat man sich wohlgefühlt in so einem Museum, vor allem zu Schulzeit, also innerhalb des Schultages. Wir haben uns echt wohlgefühlt und auch in bestimmte Räume ein bisschen zurückgezogen und eingemurmelt, bei Josef Beuys etwa.
Bei Josef Beuys, eingemurmelt in den Filz.
Genau.
Ist damals Ihre Liebe zu Museen entstanden?
Liebe ist vielleicht übertrieben, aber eine Familiarität, das wurde normal oder das war natürlich, dahin zu gehen. Und als Bande, als Schülerbande haben wir auch gemerkt, man hat was davon, kann Spaß machen. Es war nicht nur Josef Beuys, es gab so diese verrückten Maschinen von Jean Tinguely, die komische Geräusche machen und sich so krass bewegen, so wirr. Oder eine Höhle von Jean Dubuffet, ein Wintergarten, wo wir dann die Tür hinter uns zugemacht haben und dann war man da zu zweit oder zu dritt und die Personen, die aufgepasst haben, haben es nicht gemerkt und man fühlte sich irgendwie so aufgehoben.
Also der Abenteuerspielplatz der Pariser Jugendlichen im Grunde genommen, das Museum. Unser heutiger Gast lehrt Kunstgeschichte an der Technischen Universität Berlin. Das klingt erstmal so ganz behaglich, so eine Professur für Kunstgeschichte. Ist es in Ihrem Fall aber ganz und gar nicht. Bénédicte Savoy gräbt nämlich nicht nur immer wieder Neues aus, also in Ihrem Fall jetzt nicht aus der Erde, sondern aus Archiven. Sie hat auch Einfluss. Zum Beispiel auf die Politik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Worin dieser Einfluss genau besteht, darüber werden wir noch sprechen. Aber das ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Rolle für eine Kunsthistorikerin. Wie ergeht es Ihnen damit, Frau Savoy?
Man kann das Kunsthistorikerin nennen. Man kann es auch so etwas nennen wie die Suche nach historisch belegten Fakten über Themen, über die man nicht gerne spricht. Also, Manche sagen, das sei aktivistisch. Ich spreche gerne von Faktivismus. Faktivismus, ja, ist etwas, was darin besteht, eben diese Archive zu besuchen und in Archiven nach Material zu suchen, was einem etwas erklärt, wo ansonsten zu dem Thema entweder nicht viel gesagt wird oder sogar eine Art Unbehagen besteht.
Also schon klar, da, aber jetzt mal zurück zu dieser Frage. Also da ist ein Präsident Ihres Heimatlandes und Sie schreiben einen Bericht und der sagt, okay, machen wir so.
Naja, was ich sagen wollte mit dem Faktivismus ist, dass meine Rolle ist nicht wesentlich. Die Fakten sind so. Diese Fakten sprechen eine sehr klare Sprache. Und wenn man die Fakten kennt und beleuchtet und publik macht, also zum Beispiel die große Gewaltgeschichte, die mit dem Abtransport von ganzen afrikanischen Sammlungen nach Europa, wenn man diese Fakten einmal kennt, wenn man Dokumente findet in bestimmten Archiven, die einem sehr deutlich klar machen, dass bestimmte Schmuckelemente, die heute in unseren Vitrinen schön beleuchtet sind, von Leichen entfernt wurden, die gerade im Rahmen eines zum Beispiel Genozids der Herero und Nama stattgefunden hat. So, wenn man das weiß, sind die Fakten aktiv und nicht meine Rolle ist gar keine Rolle. Also wenn Sie hören wollen, wie ich mich fühle dabei, fühle ich mich gar nicht. Ich finde, ich mache meine Arbeit, nämlich diese unbequemen Fakten sichtbar zu machen und überhaupt zu finden. Und die Suche nach den Fakten entsteht durch das Gefühl, dass in bestimmten Räumen oder Momenten etwas nicht stimmt. Irgendwas stimmt nicht. Also was ist der Grund? Dann fange ich an, wie Sie sagten, zu graben. Und dann kommt die Antwort und die ist eindeutig dann.
Ich erkläre mal kurz die Geschichte mit dem Präsidenten für diejenigen, die das nicht genau wissen. Benedikt Savoy hat sich in den letzten Jahren ja vor allem mit afrikanischen Kulturgütern in Europas Museen und deren Herkunft beschäftigt. Und im Jahr 2018 hat sie gemeinsam mit dem senegalesischen Wirtschaftswissenschaftler Ferwin Sarr eben im Auftrag des französischen Präsidenten einen Bericht erstellt über die Restitution, also über die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter aus französischem Besitz, der berühmte Sarr-Savoy-Bericht. Denn wie hatte Macron vorher so schön gesagt, das afrikanische Erbe darf nicht Gefangener europäischer Museen sein. Frau Savoy, wie groß ist denn der Anteil der Gefangenen in europäischen Museen, die in der Kolonialzeit aus Afrika nach Europa gebracht worden sind. Ist der so groß?
Ja, er ist sehr groß. Und was spannend ist, wenn man sich diese Weltkarte anschaut und versucht zum Beispiel zu schauen, wie viele Inventarnummern Museen haben aus Afrika südlich der Sahara im Vergleich weltweit. Dann hat man in Afrika selbst, nehmen wir mal Mali, Bamako mit dieser großen, berühmten Dogon-Kultur, etwa 10.000 Inventarnummern. Ich spreche nicht gerne von Objekten, weil ich inzwischen gelernt habe, durch Gespräche mit den Kollegen, dass diese Objekte oft Subjekte sind, Personen, mit denen man spricht oder Ahnen. Also das Wort Objekt ist sehr europäisch dafür. Aber davon gibt es ungefähr 10.000 in Bamako, ungefähr 10.000 in Dakar, in Senegal. Da, wo es viele gibt, das ist in Kinshasa, in Kongo und in Lagos, in Nigeria, das sind 40.000. Das sind die größten Sammlungen. So. Und allein Paris hat 69.000. Allein Berlin 75.000. Allein London 65.000. Und wenn man die öffentlichen Sammlungen in Europa alle summiert, kommt man nur mit den öffentlichen auf 500.000 Objekte, / Subjekte, Sachen, Ahnen, in Europa. Und im Vergleich zum Rest der Welt heißt das, dass Afrika fast gar nichts hat von diesem historischen Erbe. Aber auch die USA haben nicht sehr viel. Sie haben hochqualitative Sammlungen, aber die bescheiden sind. In den ganzen USA ungefähr so viel wie in Wien. Und in Asien ist auch gar nichts davon. Und diese massive Akkumulation in Europa, die ist verbunden, 1:1 sozusagen mit der europäischen Kolonialzeit, weil eben die anderen eben keinen direkten Zugriff hatten, nur die Europäer hatten diesen direkten Zugriff. Und was uns wichtig war eben klarzumachen, es kann so ein Ungleichgewicht nicht geben. Es kann nicht sein, dass fast alles am afrikanischen materiellen Erbe in Europa ist und fast nichts außerhalb von Europa und erst recht in Afrika.
Ich habe mal versucht, mir den umgekehrten Fall vorzustellen. Ich weiß, es haut nicht so ganz genau hin, aber wenn man mal so eine Parallele ziehen wollen würde, kein Dürer, kein Michelangelo, kein Rubens, keine alten Handschriften, keine Lutherbibel, also auch keine Gobelins in unseren Museen und Rathäusern. Unsere Kirchen wären vollkommen nackt, kein Schmuck mehr in den Kirchen. Und in den technischen Museen gibt es keine alten Webstühle und keine alten Dampfmaschinen. Und das Argument hat ja bis vor kurzem immer gerne gelautet, naja, das ist doch ein kulturelles Erbe der Menschheit, das gehört doch der Welt. Also könnte man mir dann sagen, na, wo ist das Problem? Nimmst einen Flieger und fliegst nach Dakar in Senegal, ist doch gleich um die Ecke.
Ja, die Sache, also genau das, was Sie beschreiben, hat auch mit unserer Mobilität zu tun oder mit dem Privileg der Mobilität. Sie können tatsächlich, wenn Sie ein bisschen gespart haben, sich einen Flug von Air Senegal oder Air France buchen und kommen nach Dakar und können sich das anschauen. Das Umgekehrte ist nicht möglich. Wenn Sie 18 Jahre alt sind oder 25 oder 30 und Sie sind Filmemacherin in Kamerun, in Benin oder in Senegal, kommen Sie nicht so schnell rein nach Europa. Und genau das war auch ein Grund. Erstens, weil Sie finanziell, also weil die Summen, die aufzubringen sind, finanziell sehr hoch sind für so ein Flugticket. Aber vor allem, weil die europäischen Staaten, der Schengen-Raum, aber auch Großbritannien, sehr, sehr restriktiv sind mit Visen. Das bedeutet, dass ein ganzer Anteil von der Erde sozusagen und gerade in Afrika keinen Zugang hat zum eigenen Kulturerbe. Und das war etwas, was wir eben mit diesem Bericht mit meinem Kollegen Felwin Sarr beleuchten wollten, klar machen wollten und auch, wenn es geht und es scheint zu gehen, es beginnt, auch korrigieren wollten.
Am 20. Februar 2022 gab es eine sehr feierliche Ausstellungseröffnung in Cotonou im westafrikanischen Benin und zwar vom Präsidenten Benins, Patrice Talon, im Präsidentenpalast. Und mit dabei waren viele Stammeskönige und unser heutiger Gast, eine französische Berlinerin, die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoir. Gezeigt wurde in dieser Ausstellung auch zeitgenössische Kunst aus Benin, aber soll ich mal sagen, die eigentliche Attraktion, der Schatz, der Tresor der Ausstellung, 26 Objekte, die Frankreich kurz zuvor zurückgegeben hatte. Und Frau Savoir, Sie waren dabei. Wie haben Sie diesen Tag und diese Zeremonie erlebt?
Ich war im Grunde dreimal dabei. Es gab die Abschiedszeremonie im Oktober, als Frankreich endlich damit einverstanden war, diese 26, wir sprechen von 26 Objekten, aber man muss sich vorstellen, das sind 2,5 Tonnen. Also es sind monumentale, sehr, sehr große Objekte, große Throne, über 2 Meter hoch, große Statuen mit Tierköpfen und Menschenkörpern, also sehr eindrucksvolle Objekte. Übrigens so eindrucksvoll, dass sie in Frankreich auch immer ausgestellt waren. Es sind nicht 26 irgendwas, die man aus dem Keller rausgeholt hat, sondern zentrale Objekte, die zuletzt in Paris am Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, dem ethnologischen Museum in Paris, in einer Rotunde, in einer eigenen Rotunde ausgestellt waren, die der Star-Architekt Jean Nouvel für sie, wie das ganze Museum, gebaut hat. Das heißt, Frankreich hat sich getrennt.
Diese großen Mensch-Tier-Figuren, die diese Götter darstellen, ja, sind da auch dabei, nicht?
Sieht aus wie ein Hai, der andere wie ein Löwe. Genau, und die sind sehr spektakulär, sehr anders. Sie wurden im Rahmen einer Plünderung 1892 von einem französischen Hauptmann weggenommen. Dodds heißt der, also gewaltsam weggenommen und waren in Paris und waren immer ausgestellt. So, Frankreich hat sich davon verabschiedet, Ende Oktober 21, und dann gab es ein paar Stunden und sie kamen an. Ich war sowohl bei der Verabschiedung als auch bei der Ankunft. Sie kamen allerdings in Kisten an. Und diese Ankunft, also bevor sie überhaupt sichtbar waren, vor dieser Ausstellungseröffnung, die Sie beschrieben haben, allein diese Ankunft war ein unfassbarer Tag. Also ein richtig, ja, ich vergleiche das tatsächlich gerne mit dem Fall der Berliner Mauer. Und das ist so, dass an dem Tag die Menschen sich versammelt haben an der Straße entlang, wo diese LKWs mit den Kisten fuhren, dass in allen Fernsehkanälen, in allen Zeitungen das Wort Historik in riesig abgedruckt war oder dass Diskussionen im Fernsehen waren. Und was historisch war, war nicht, dass die Objekte da sind, das war historisch, sie waren da wieder, aber historisch war die Rückgabe des Besitzes, le titre de propriété, und das wurde auch immer sehr betont. So. Und dann wurden die Kisten aus den LKWs rausgeholt. Das sah aus wie eine Geburt sozusagen, also die Geburt der Kiste mit dem Thron drin aus dem LKW. Und dann mussten diese königlichen Statuen, Throne, Türe, Palastelemente sich reakklimatieren. Sie waren 3 Monate insgesamt eben unsichtbar in ihren Kisten. Und dann fand die Ausstellungseröffnung statt im Februar, Ende Februar. Eine Ausstellung, die mittlerweile 175.000 Besucherinnen und Besucher hatte. An den letzten beiden Tagen, da kenne ich die Zahlen genau, 9.000 am Sonntag, am vergangenen. Mhm. 9.000 und am Tag vorher 8.000 Personen am Tag. Also ein riesiger Erfolg. Und der Erfolg ist nicht ein Erfolg nur des alten, zurückgekommenen, weil, wie Sie beschrieben haben, ist diese Ausstellung der alten königlichen Schätze gekoppelt mit einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Und das ist etwas, was originell ist, hätten wir hier in Europa nie so gehabt. Und diese Spannung zwischen dem Alten und dem Neuen, das macht diese Ausstellung aus, ist unglaublich. Und für mich das Rührendste ist eben zu sehen, wie kleine Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern, also nach der Eröffnung, als das für das normale Publikum eröffnet war, gratis etc., wie die reingehen zu den alten Sachen und die Kinder fragen ihre Eltern und Großeltern nach diesen alten Königen einerseits und andererseits haben sie in der zeitgenössischen Ausstellung, wo es futuristische Vodou-Not-Konstruktionen gibt, gibt es eben diese alten traditionellen Würdenträger, diese Chefs in voller Montur, die dann konfrontiert werden mit der...
Also als Besucher meinen Sie
als
jetzt?
Als Besucher auch. Ja. Die Leute machen sich auch schön, die dahin gehen. Das ist ein sehr spezieller Tag, merkt man, wenn man einfach nur beobachtet, für die Besucherinnen und Besucher, für die Familien, für die Gruppen, die dahin kommen. Und da haben sie diese verschiedenen Zeitebenen, die zusammenkommen. Und das hat eine Energie und macht Freude. Und es bestätigt, dass alle, die gesagt haben, Afrikaner in diesem pauschalisierenden Tonfall, Afrikaner interessieren sich nicht für ihre Kunst, Afrikaner haben andere Sorgen, sie haben nichts zu essen, etc. Das stimmt in der Republik Benin jedenfalls nicht. Die Menschen interessieren sich dafür, sind richtig begeistert und es fängt schon jetzt an, Früchte zu tragen.
Diese Schätze, die dann nach Cotonou zurückgebracht worden sind, die gehören ja, glaube ich, zu denjenigen, die Sie und Felwin Saar eben in diesem Bericht schon gekennzeichnet hatten als quasi prioritär, also schnelle Rückgabe wird empfohlen. Und das ging dann ja auch vergleichsweise schnell. Das muss ja auch nun, also nochmal eine Frau mit Einfluss, doch auch so ein Gefühl der, sagen wir mal zumindest, Befriedigung in Ihnen ausgelöst
ja,
haben.
Sie wollen aus mir irgendwas machen, was ich nicht bin. Also ich hab mich gefreut, aber man muss an dieser Stelle noch mal daran erinnern, es ist weder die Idee von Emmanuel Macron noch die Idee von Felwin Saar und meine eigenen Idee, zu sagen, diese Objekte sollen zurück. Die Republik Benin versuchte schon seit vielen Jahren, sie zurückzubekommen. Der Impuls, die Frage in allen Fällen kam immer aus den afrikanischen Staaten. Wir haben die Tendenz, hier in Europa zu denken, wir haben das Thema jetzt gebracht. Manche, wenn sie kritisch sind, sagen, ja, das sind diese gelangweilten, politisch korrekten jungen Leute oder woke heißt das manchmal. Die sprechen über Restitution. Dem ist nicht so. Das ist so, dass die seit den Unabhängigkeiten, seit den 60ern, afrikanische Staaten, Intellektuelle, Filmemacher, Schriftsteller, wie der berühmte Nobelpreisträger Wole Soyinka aus Südafrika, Politikerin, Politiker, Diplomaten,
Wole Soyinka aus Nigeria?
Aus Nigeria, pardon. Wie der berühmte Literatur-Nobelpreisträger Wole Soyinka aus Nigeria. Diplomaten, viele verschiedene Stimmen haben sich seit den 60ern eben zusammengetan, um Restitution zu fordern, die nie stattgefunden haben. Und was im Fall der Republik Benin der Fall war, ist, dass sie schon seit 2016 die ihre königlichen Schätze haben wollten. Und 2016 kam eine sehr abrupte Antwort aus Frankreich nach 4 Monaten Wartezeit. Und diese Antwort war, wir können sehr gut verstehen, liebe Kollegen aus Benin und Kolleginnen, dass ihr ein Interesse habt für euer Kulturerbe. Denn wir Franzosen wissen sehr genau, wie wichtig das Kulturerbe ist. Aber leider geht es nicht, weil wir bestimmte Gesetze haben, die das verbieten.
Die Ausnahme ist so traurig. Also das war ein kleiner Blick nach Frankreich. Blicken wir mal auf Deutschland. Hier tut sich ja jetzt endlich auch so einiges. Gerade hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 23 Objekte hier aus dem Ethnologischen Museum an Namibia zurückgegeben. Namibische Wissenschaftler hatten die ausgesucht. 23 von 1400, muss man dazu sagen, also ganz bescheiden. Davor hat ja das Deutsche Historische Museum die Säule von Cape Cross restituiert, die Charité hat Gebeine der Herero zurückgegeben und so weiter und so weiter. Und in diesem Jahr sollen ja nun auch tatsächlich die berühmten Benin-Bronzen an Nigeria zurückgegeben werden. Also man könnte sagen, auch in Deutschland hat man jetzt die Zeichen der Zeit oder die Rufe der afrikanischen Herkunftsgesellschaften gehört.
Ja, das ist der Fall. Und es ist interessant zu beobachten, wie heute in Europa, nachdem diese Billardkugel von Emmanuel Macron angestoßen wurde, wie diese Billardkugel eben andere bewegt hat, nämlich die Bundesrepublik, Deutschland, aber auch Belgien. Belgien mit einer sehr traumatischen kolonialen Vergangenheit bewegt sich seit vergangenem Sommer sehr interessant auf dem Gebiet der Restitution. Die Niederlande haben auch jetzt sich eine Handreichung gegeben. Es passiert viel und interessanterweise scheinen fast so etwas wie Olympische Spiele der Restitution gerade stattzufinden. Also manchmal hat man ein bisschen den Eindruck, es ist ein Wettrennen und alle wollen schneller sein als der andere.
Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy hat viele Bücher über ihre Forschung geschrieben. Eines trägt den geheimnisvollen Titel Vom Faustkeil zur Handgranate. Das war nämlich wiederum der Titel eines Films, der in der zweiten Hälfte der 30er Jahre von den Berliner Museen gedreht wurde. Ein Werbe- oder besser gesagt ein Propagandafilm also, gedreht in der NS-Zeit für die Berliner Museen. Niemand wusste mehr etwas von diesen Filmen, bis Bénédicte Savoy kam und sie dann entdeckt hat. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, danach zu suchen, Frau Savoy?
Ich war angefragt worden für eine Tagung, die 2013 stattfand, genau 80 Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und in dieser Tagung ging es um die Museen in der NS-Zeit. Und meine Rolle sollte die sein, der Beschreibung von internationalen Besuchern und Besucherinnen in den Museen in der NS-Zeit. Und ich habe zugesagt und dachte, ja, ich werde bestimmt ganz viele Stimmen von Ausländerinnen und Ausländern, die nach Berlin gekommen sind und die Museen beschrieben haben. Ne? Und ich fand nichts. Und die Zeit verging und der Termin rückte immer näher und ich bekam innere Panik und dachte, oh, was mache ich jetzt? Und dann fand ich den Hinweis in den Jahrbüchern der Museen. Also solche Museen haben sich damals wie heute, hatten so Berichterstattung über sich selbst, den Hinweis über Dreharbeiten im Pergamonmuseum. Und dann dachte ich, das ist was, weil Filme sind ja fürs Ausland oder jedenfalls, Filme sind etwas, was man eventuell im Ausland sehen kann. Und ich glaube, in diesem Fall war sogar ganz deutlich, dass einige davon gemacht worden waren für die Weltausstellung in Paris 1937 und dort gezeigt wurden. So. Dann dachte ich, wow, das ist etwas. Und dann fing ich an zu suchen und hatte großes Glück, in der Kinemathek den Nachlass von einem der Filmemacher zu finden, Hans Kürlis, und dann dadurch auch viele Presseartikel etc. Und dann findet man irgendwann einige der Filme, nicht alles. Einige sind verschollen.
Und die waren dann ja tatsächlich ganz erfolgreich, ne? Wurden im Ausland gezeigt und andere haben das dann kopiert, glaube ich.
Sie waren insofern erfolgreich, als ab 1934 Kulturfilme Pflicht waren in Kinos. Das heißt, wenn Sie sich einen schönen Hollywood-Film angucken wollten, ein Tarzan oder was gerade lief, mussten Sie durch die Werbung, durch die Nachrichten, die hießen...
In Deutschland.
In Deutschland, um ja, die Kinoindustrie, die Wochenschau. Also sie hatten Wochenschau, Werbung, Kulturfilm und dann den Film. Und diese Kulturfilme, sogenannten Kulturfilme, waren 10, 12 Minuten lang. Und einige davon eben hatten dann Förderungen. Und das war ein gutes Geschäft auch für Filmemacher, über die Museen etwas zu machen.
Aber ich meine, glaube Frankreich und andere Länder haben das dann auch angefangen. So meinte ich das mit dem Erfolg.
Und das war der Anfang des, und das war der, es war ein populärer Erfolg, aber sie wurden auch in vielen Sprachen übersetzt. Und dann entstand die Gattung des Museumsfilms.
Solche Entdeckung von Vergessenem oder eigentlich in dem Fall muss man ja sagen Verschollenem, es wusste ja niemand mehr, dass das überhaupt gab, das scheint ja Ihre Spezialität zu sein. Also Benedikt Savoy, Sie haben die Akten gefunden, die Napoleons Kunstraubzüge in Deutschland genau dokumentieren. Das ist ein Thema Ihrer Dissertation. Sie haben die Akte Nofretete gefunden und konnten deswegen genau erklären, wie die Büste dieser schönen Königin nach Berlin gekommen ist. Sie haben in diesem Zusammenhang, glaube ich, mit diesen Museumsfilmen auch als Einzige das eine Foto gefunden, das Charlie Chaplin zeigt, 1931 beim Besuch des Berliner Pergamonmuseums, in einer englischen Zeitung übrigens. Also im Journalismus würde man Sie ein Trüffelschwein nennen. Wie schaffen Sie das, dass Sie immer wieder was Neues ausgraben? Was braucht es dafür?
Wir haben das Glück hier in vielen europäischen Städten, dass wir gute Archive haben, öffentliche Archive. Archive sind das Gedächtnis unserer Gesellschaft und wenn sie gut geordnet sind und öffentlich, was ja oft der Fall sind, die werden auch durch die Finanzierung der Steuerzahler unterhalten, wenn sie öffentlich sind, dann findet man auch leicht da drin. Also die Frage ist nicht des Findens, glaube ich, man findet, aber man muss suchen. Eher. Also oder das Thema haben oder wissen, was man sucht. Aber man kann auch sehr gut scheitern. Also Sie haben gerade nur Triumphe beschrieben, aber es gibt auch ziemlich viele Sackgassen. Und das lässt einen natürlich nicht los.
Ah ja, und über die schreiben Sie dann nicht so viele Bücher, ne?
Ich bin gerade dabei zu überlegen, was mache ich jetzt? Ich bin in ungefähr bei einem Thema 60 Sackgassen und ich glaube, ich werde einfach über Sackgassen der Forschung schreiben.
Aber ich kann mir vorstellen, also jetzt nicht die Sackgassen, aber die Erfolge, und das bringt ja immer wieder was Neues, dass Sie das vielleicht auch besonders an Ihrer Arbeit lieben, dass Sie immer wieder was Neues lernen.
Also der Augenblick, wo man etwas findet, zum Beispiel bin ich in Paris im 13. Bezirk in einem billigen Haus aus den 70ern, vielleicht so eine Art Turm, und im Erdgeschoss gibt es vom Studentenwerk eine Art Ärztepraxis und das ist alles nicht so schick. Aber im letzten Geschoss von diesem Gebäude ist ein ägyptologisches Institut provisorisch untergebracht, weil die gerade keinen Platz mehr in dem schicken Pariser Quartier Latin oder so hatten. Und dort mache ich in der Bibliothek einen Karton auf, der noch nie ausgeklebt, also noch mit Klebeband so. Etwas, was vor vielleicht einigen Jahren zuvor, vielleicht 10 Jahre zuvor von jemanden abgegeben wurde, ein Nachlass, und ich mache die Kiste auf und das Erste, was oben drauf war in dem Karton, war eine Akte mit dem Titel Tête de Nefertiti, double pour moi, also Kopf der Nofretete, Kopie nur für mich. Und das war etwas, was ich wirklich gesucht habe, denn ich wollte verstehen, wie die sogenannte Fundteilung stattgefunden hatte oder wie überhaupt die Verhandlung war, als Nofretete 1913 nach Berlin kam, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und naturgemäß hatte ich hier in Berlin angefangen zu suchen und damals hieß es von den staatlichen Museen zu Berlin, die Akte Nofretete sei verloren gegangen im Umzug zwischen Charlottenburg und der Museumsinsel. Solche Archive gehen nicht verloren. Und dann triggert das einen, okay, wenn Sie mir hier erzählen, es ist verloren gegangen. Das Gute an diese Form von Archiven ist, dass wir meistens immer eine Spiegelung haben. Weil wenn jemand einen Brief schreibt, gibt es den Gegenbrief. Das heißt, wenn man das eine nicht findet, zum Beispiel die deutsche Version hier, weil sie verschollen ist, dann gibt es gute Chancen, dass man trotzdem was findet woanders. Und ich habe dann das Glück gehabt, eben die persönlichen Papiere und Verwaltungsakten des Franzosen Pierre Lacot, der damals die Altertümer in Ägypten, also vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg vor allem, die Altertümer in Ägypten verwaltete. Und das war seine persönliche Akte mit allen seinen persönlichen Aufzeichnungen, sodass man nicht nur die offizielle Version hatte, sondern auch alle seine Gedanken dabei, also das, was man lieber nicht erzählt. Und da habe ich mich gefreut.
Also Sie haben auf jeden Fall für all diese Forschungsarbeiten und auch deren Vermittlung eine ganze Reihe von Preisen bekommen, unter anderem wahrscheinlich auch einer der Höhepunkte im Leben einer Wissenschaftlerin 2016, den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis, dotiert mit 2,5 Millionen Euro. Was haben Sie mit dem Geld gemacht, Frau Savoy?
Der Leibniz-Preis ist ein Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der dazu da ist, dass man Forschung fördert. Also es war nicht dazu da, dass ich
eine Yacht
oder Juwelen erwerbe, sondern es ging darum, Forschung zu betreiben. Und in unseren Fächern, in meinen Fächern, ist Forschung nicht sehr verbunden an teuren Geräten. Also in anderen Fächern kauft man 2 Mikroskope und schon ist die Summe nicht mehr da. In meinem Fall oder in den sogenannten Geisteswissenschaften sind das eher Menschen, die man damit fördern kann.
Bénédicte Savoy ist Berlinerin und Pariserin. In Paris wurde sie 1972 geboren. Haben Sie Deutsch an der Schule gelernt?
Ja.
Ging das da los? Das ist ja so ein Unterscheidungsmerkmal in Frankreich gewesen. Die guten Schüler lernten Deutsch als erste Fremdsprache, die anderen Spanisch.
Oder Englisch.
Oder Englisch.
Ja, das war so, aber es ist leider nicht mehr so. Fast niemand mehr lernt Deutsch jetzt. Und das ist wirklich fatal übrigens, dass wir in Europa so wenig Energie aufwenden fürs Lernen der Nachbarsprachen. Aber ja, ich habe Deutsch gelernt, wie man in Frankreich damals so Sprachen gelernt hat, nämlich nicht. Aber wir haben immerhin 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont gesungen.
Na,
im
Mensch.
Unterricht. Und waren bei Konzerten von Wolf Biermann, denke ich, im Goethe-Institut in Paris. Solche Sachen haben wir gemacht, aber das hat nicht ausgereicht, um Deutsch zu lernen. Das kam in meinem Fall etwas später.
Also es gab jetzt aber nicht irgendwelche Verbindungen von familiärer Seite jetzt nach Deutschland oder ein Interesse für die deutsche Kultur?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, meine Eltern wussten nicht einmal so richtig, wo Berlin liegt. Das war bis zum Mauerfall überhaupt nicht klar, was los ist mit Berlin aus unserer Pariser Perspektive. Meine Familie guckte eher nach Süden, nach Italien. Es war Deutsch war wirklich nur, um die Klassen, eben in die Schulklassen zu kommen, wo weniger Schüler waren und so. Es war eine reine Strategie. Und man muss hinzufügen, dass in Paris in dieser Zeit Englisch ein bisschen verpönt war. Das war die Zeit, wo François Mitterrand den Krieg gegen den sogenannten kulturellen Imperialismus der Amerikaner erklärt hatte. Und wer gegen diesen Imperialismus war, also den kulturellen Kolonialismus der USA, hat eben lieber seine Kinder zu anderen Sprachen geschickt als zum Englischunterricht. Viele hatten Russisch als erste Fremdsprache, aber es gab auch andere Varianten. Die Möglichkeiten waren zahlreich.
Auf jeden Fall müssen Sie eine verdammt gute Schülerin gewesen sein. Also das französische Schulsystem ist ja doch ein bisschen anders als das deutsche. Also Classe Préparatoire, sowas gibt es hier gar nicht. Lycée Henri IV, das heißt 2 Jahre eigentlich rund um die Uhr pauken, damit Sie auf eine, wie soll ich das mal sagen, eine Art Elite-Uni kommen, auf die École Normale Supérieure. Sie haben dann auch die Aggregation an der gemacht, ist auch ein Abschluss, den es hier nicht gibt, weil wir so eine Art Staatsexamen, wie Sie mir neulich am Telefon erzählt haben, den ersten Platz, das glaube ich, das weiß man in Deutschland gar nicht. Also alles steht unter diesem Rubrum, dieses Concours, dieses Wettbewerbs. Das ist eigentlich eine harte Auslese, aber Ihnen scheint das gar nichts ausgemacht zu haben.
Doch. Es macht mit allen was aus, glaube ich, diese Art Drill. Und ich kenne fast niemanden, der sagen würde, es hat nichts mit ihm oder mit ihr ausgemacht. Das, aus meiner Erfahrung braucht man 10 Jahre, um sich davon zu erholen und um wieder eine normale Person zu werden. Also zwischen 20 und 30 arbeiten viele daran, die durch dieses System gegangen sind, sich wieder zu orientieren im normalen Leben und vielleicht könnte man sich das ersparen und, und auch direkt eine normale Person werden. Aber okay, das sind Umwege, das sind gesellschaftliche Traditionen, das ist so. Und ich hatte das Glück, dass ich recht bald nach Berlin kam und etwas anderes kennengelernt habe dadurch. Und ich glaube, das ist überhaupt eine der wichtigsten Sachen oder eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich das Glück hatte, machen zu dürfen, nämlich dieses Hybride, dass man in seiner eigenen Kultur zwar zu Hause ist, aber relativ bald auch eine andere kennenlernt und merkt, dass es andere Möglichkeiten gibt, als die, die einem als die einzige Möglichkeit präsentiert werden. Und ich beneide alle, also ich hatte selber das Glück, diese Erfahrung machen zu können, relativ früh, weil meine Eltern mich für ein Jahr nach Berlin geschickt haben, als ich 16 war. Aber alle, die das haben, weil durch Migration oder so, ich glaube, das ist ein wirklicher Reichtum, in zwei oder drei oder mehr Kulturen unterwegs sein zu dürfen. Und ja.
Das war das eine Austauschjahr als Schülerin. Und später sind Sie dann mit, ich glaube, 23 oder so dann nochmal wieder gekommen, haben dann in Berlin Ihre Magisterarbeit geschrieben über Anselm Kiefer. Auf den kommen wir nachher nochmal zu sprechen und sind dann nochmal zurück nach Paris, diese Aggregation. Und dann haben Sie mir mal erzählt, haben Sie beschlossen, so, das ist jetzt Schluss mit der Uni.
Ja, hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt.
Bin da reingefallen.
Aber Sie hatten eine wunderbare erste Arbeit für die Uni. Sie haben nämlich Russischlehrerinnen, also ehemalige Russischlehrerinnen aus der DDR, denen sollten sie Französisch beibringen. Die sollten umgeschult werden 1995, weil niemand mehr Russisch lernen wollte. Waren Sie da erfolgreich?
Oh, das weiß ich
23
nicht.
Jahren?
Es war eine harte Arbeit. Ich fuhr immer für einen ganzen Tag nach Golm, nach Eberswalde, nach Cottbus und nach Elsterwerda.
Alle
und nach Frankfurt-Oder.
In Brandenburg?
Mhm. Ja, großartige Orte, ungefähr immer anderthalb Stunden mit der Bahn von Berlin aus und hatte dann einen ganzen Tag eben meistens so 40-jährige Lehrerinnen, in einem Fall war auch ein Mann dabei, die eben das Fach wechseln musste, weil sie keine Schülerinnen und Schüler mehr hatten für Russisch. Aber das ist gar nicht so einfach, eine andere Sprache kennenzulernen oder zu lernen in dem Alter. Es hat aber geklappt. Ich war auch nicht die Einzige, die das gemacht hat. Aber also aus meiner Perspektive waren es sehr, sehr gute Jahre und sehr gute Tage. Wir haben uns sehr viel unterhalten. Es war 95, war die Wiedervereinigung noch relativ frisch. Und es gab noch sehr, sehr viel zu erzählen, was ich nicht kannte und Anekdoten. Und am Ende hatte ich den Eindruck, dass die deutsch-französische Freundschaft, diese oft beschworene, vielleicht noch stärker zwischen der DDR und Frankreich war, als zwischen der Bundesrepublik und Frankreich. Zwischen der Bundesrepublik und Frankreich mit dem Élysée-Vertrag, mit de Gaulle. Und so wurde das richtig gefeiert. Aber ich glaube, es gab eine geheime Freundschaft. Und die lief zwischen den kommunistischen Lehrern, die es in Frankreich sehr viele gab. Zum Beispiel glaube ich im Nachhinein, dass alle meine Deutschlehrer ihre Sommer in Leipzig verbracht haben. Denke ich. Also wenn ich jetzt rekonstruieren, was wir so gelesen haben oder gemacht haben. Und das war eine großartige Erfahrung, ja, für die 23-Jährige.
Professoren sollen ja nicht nur lehren, sondern auch forschen. Und das tut Bénédicte Savoir. Sie hat, wir hatten es schon mal erwähnt, beeindruckend viele Bücher über ihre Forschungsergebnisse geschrieben, auch herausgegeben. Aber ich glaube, Frau Savoir, es gibt nur eine einzige literarische Übersetzung von Ihnen, Mona Lisa in Bangulab. Von Arnaud Bertinat haben Sie übersetzt aus dem Französischen ins Deutsche, ein kleines Büchlein, eine kleine Novelle. Und eigentlich hätte ich gedacht, haben Sie für sowas gar keine Zeit. Was hat Sie denn an dieser Geschichte gereizt?
Die Geschichte ist wunderbar. Es ist eine Fabel. Es ist auch ein bisschen Science Fiction. Da schreibt ein traditioneller König aus Kamerun in Bangulab ein Brief an das Musée du Quai Branly, das ethnologische Museum in Paris, und sagt, dass er gerne ein Objekt zurückhaben möchte. Und der Brief wird natürlich in den Papierkorb geworfen, bis er ein zweites Mal schreibt und sagt, und übrigens, wenn wir das nicht haben, dann werden wir, also er droht ein bisschen und dann gibt es Alarm und dann fordert er freie Visen für alle Kamerunerinnen und Kameruner, die nach Paris gehen, um sich diese...
Und freien Eintritt?
Freien Eintritt, freie... Und es eskaliert und eskaliert. Ich darf gar nicht spoilen, was dann passiert, aber das endet schon in einem riesen Chaos. Und das war, als ich das übersetzt habe, bevor die ganze Diskussion losging, eine humorvolle und sehr poetische Art mit der Fragestellung umzugehen, die uns beschäftigt und die oft mit sehr verbissenem Ernst behandelt wird. Und Arnaud Bertina ist ein hochbegabter, junger französischer Schriftsteller. Ich hatte das Bedürfnis, diesen tollen Text auch hier im Berliner Kontext oder im deutschsprachigen Kontext bekannt zu machen.
Und dürfen Sie das verraten? Gibt es am Ende die Mona Lisa in Bangulab?
Das verrate ich nicht. Aber momentan gibt es Picasso in Dakar, also in der realen Welt. Und das heißt, wir bewegen uns und vielleicht gibt es in einigen Jahren die Mona Lisa in Bangulab oder zumindest in einem großen afrikanischen Museum.
Also es gibt jetzt gerade eine Ausstellung im Senegal mit Picasso.
Genau, eine mit Originalgemälden von Picasso im Musée des Civilisations Noires, also im Museum für schwarze Zivilisationen in Dakar, dieses große neue Museum, das 2019 eröffnet wurde.
Kommen wir mal zurück zu Ihrem Lebenslauf, Frau Savoie. Wir waren gerade bei den Russischlehrerin stehen geblieben und der Aggregation, also diesem Staatsexamen. Sie sind dann zurückgekommen nach Berlin, weil Sie verliebt waren in den Maler Johannes Grützke. Sie haben dann später auch geheiratet. Zwei Töchter haben Sie gemeinsam, waren mit ihm verheiratet bis zu seinem Tod 2017. Johannes Grützke war ja um einiges älter als Sie, über 30 Jahre älter. Was hat denn das für Ihre, wie soll ich mal sagen, für Ihr Verhältnis zu Deutschland oder Ihr Kennenlernen der deutschen Kultur und Geschichte bedeutet?
Das hat alles bedeutet. Also Johannes Grützke war eine unfassbar gebildete Persönlichkeit, auch eine witzige Persönlichkeit. Und er hatte eine tiefe und sehr erlebte, sehr, sehr innere Kenntnis des 19. Jahrhunderts, der Malerei des 19. Jahrhunderts, aber auch der Dichtung. Er konnte Gedichte von Schiller, aber auch von Morgenstern auswendig oder von Heinrich Heine, aber auch die große Musik des 19. Jahrhunderts, Brahms, Wagner, das war ihm alles sehr vertraut. Er lebte darin und für mich war die Liebe zu ihm ein Einstieg in dieses nicht so bekannte 19. deutsche Jahrhundert. Das hat also sehr, sehr viel bedeutet. Und dann haben wir, Sie haben sie erwähnt, zwei wunderbare Töchter, Marie und Lulu, die durch ihr Kindsein und durch das in die Schule gehen, uns beiden nochmal einen Blick, und mir besonders, weil ich ja nicht hier aufgewachsen war, einen Blick gegeben haben in das, was es bedeutet, zum Beispiel in Deutschland zur Schule zu gehen oder ein Kind hier zu sein, was sehr anders ist, als ein Kind in Frankreich zu sein. Also hat er uns als Familie sehr viel gegeben und er trägt uns immer noch unterschiedlich, also meine Töchter oder unsere Töchter unterschiedlich als mich, aber es gibt keine Sekunde, wo ich nicht an ihn denken würde.
Sie haben so ein kleines autobiografisches Büchlein geschrieben, Museen heißt es, da ist ein ganz süßes Foto von Ihnen drauf, das darf ich jetzt sagen, dass es süß ist, weil Sie da glaube ich 6 Jahre alt sind, mit dem Foto. Und darin gibt es ein Kapitel mit der Überschrift Germanen, also habe ich zumindest gedacht, als ich das gelesen habe, Germanen, aber nein, es geht um die Chemikalie Germanin und einen gleichnamigen NS-Propagandafilm. Und das fand ich eine ganz wunderbare Geschichte. Mögen Sie sie kurz erzählen? Das ist ja Ihre.
Ja, Germanin, das ist wie Aspirin, also ein Medikament von Bayer. Das gibt es wirklich. Und mitten im Zweiten Weltkrieg hat ein Filmregisseur beschlossen, einen Film darüber zu drehen. Einen Film, der dieses Medikament und die Herstellung des Medikaments im Zentrum hat. Und das Medikament sollte die Schlafkrankheit in Afrika bekämpfen. Deshalb musste für diesen Film mitten im Zweiten Weltkrieg ein afrikanisches Dorf hergestellt werden weil Adolf Hitler keine schwarzen Menschen in Deutschland haben wollte, haben die Filmemacher, sind sie auf die Idee gekommen, französische Kriegsgefangene aus den Kolonien, die eingesperrt waren in einem sogenannten Stammlager bei Berlin in Luckenwalde, zu verwenden als Dorfbewohner. Also französische Kriegsgefangene, die aus Mali, Senegal, Benin, aus Westafrika kamen.
Und was erzählt dieser Film?
Dieser Film erzählt, dass, wenn man die Deutschen nur hätte machen lassen in Afrika, dass sie durch ihre Impfung, durch dieses Medikament, es geschafft hätten, Afrika von der Schlafkrankheit zu befreien. Aber weil sie ihre Kolonien verloren haben nach dem Zweiten Weltkrieg und die Briten so böse waren, haben die Briten das verhindert. Und eben das Motiv des Filmes ist ein kolonial nostalgisches Motiv. Das heißt, eben im Zweiten Weltkrieg hat man bereut oder betrauert, dass man eben keine Kolonien mehr hat. Das war die Idee des Filmes.
Und Ihr Mann hat diesen Film als Kind gesehen und hat, das schreiben Sie, sein Afrika-Bild offenbar sehr nachhaltig geprägt.
Genau, das ist der Grund, warum ich mich überhaupt für diesen Film interessiere. Ich selbst bin seit 2018 immer öfter in Kontakt gewesen mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, war mehrere Male in westafrikanischen Ländern. Aber ich wusste, dass wir früher, wenn wir über Afrika gesprochen haben, dass seine Kenntnis von diesem Kontinent eben von diesem Film stammte, der ihn so sehr beeindruckt hat als Kind. Und mich interessiert heute eben, wie solche Bilder hergestellt werden, dass sie so nachhaltig wirken und welche Stereotypen, rassistische Stereotypen in solche Filmen eingekapselt sind. Und das hilft einem auch zu verstehen, wie manche Reaktionen auf Vorschläge, zum Beispiel zur Restitution, gestaltet sind.
Ich fand diese Geschichte gerade deswegen so berührend, weil es um Ihren Mann geht, den Sie ja sehr geliebt haben, und Sie aber an diesem Beispiel, also auch mit so einer Empathie, eben beschreiben können, man sieht das ja immer leichter, wenn das an jemand anders ist. Wir sind ja auch selbst alle durch bestimmte Sachen geprägt. Also wie tiefgreifend und weitreichend so eine frühe Prägung geht, gerade was das Bild von Afrika angeht, glaube ich.
Absolut. Es geht darum zu verstehen, wo wir sind, auch als Europäerinnen und Europäer, mit welchen Bildern wir genährt wurden und wie schwer tatsächlich es ist, diese Bilder zu löschen im Kopf. Und eine Generation vor uns oder zwei Generationen vor uns haben diese Bilder noch mehr eingeprägt oder eingetrichtert bekommen als wir. Und das interessiert mich, zu sehen, wie. Weil wenn man das einmal versteht, wie diese Bilder entstanden sind, hilft das möglicherweise, um sie zu dekonstruieren oder rückgängig zu machen oder zu korrigieren zumindest.
Kommen wir nochmal auf die beiden wunderbaren Töchter zu sprechen, von denen Sie gerade erzählt haben. Ich habe mich gefragt, ob die eigentlich dafür, sagen wir mal, mitverantwortlich sind, dass sie ganz häufig ja auch in ihren Vorträgen und in ihren Büchern nicht nur aus den Archiven was zeigen, sondern auch immer wieder auf die zeitgenössische Popkultur zu sprechen kommen. Also dann kommt mal so ein Film mit Jackie Chan vor oder Black Panther oder sowas. Kommt das vielleicht auch von den Töchtern?
Von meinen Töchtern kommt so viel, dass ich das gar nicht unterscheiden kann, was meine Idee ist. Oder. Aber was sicher sehr, sehr wichtig ist, ist diese Energie von jungen, erwachsenen Personen oder Teenagern von heute, die eben am Anfang der 2000ern geboren wurden, die voll anders funktionieren als wir. Und zwar auch im positiven Sinne. Und wenn ich mit Ihnen, mit den beiden, aber auch mit meinen Studierenden in Kontakt bin, habe ich wirklich den Eindruck, mit beiden Fingern in der Steckdose der Zeit zu stecken. Und es gibt nichts Schöneres. Und dann eben auch noch die familiäre Liebe, die man empfinden kann mit so jungen Personen.
Energie färbt ab auf Benedikt Savoir. Und wenn ich so deren Lebenslauf studiere, dann gibt es da ja diesen Bruch, Nofretete, die Gebrüder Humboldt, Napoleon, Kunstraub und dann plötzlich afrikanisches Kulturerbe. Und Frau Savoir, ich habe gedacht, vielleicht steht ja am Beginn Ihrer intensiven Beschäftigung mit dieser kolonialen Raubkunst aus Afrika zumindest auch Monika Grütters. Die hat sie nämlich 2015 angerufen und gefragt, ob sie im Expertenbeirat des Humboldt-Forums mitmachen wollen.
Ja, das war eine große Ehre und auch ein Zeichen des Vertrauens. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte das Glück, Monika Grütters viel früher kennengelernt zu haben, lange bevor sie Kulturstaatsministerin geworden war. Und damals hatte sie mich eingeladen. Ich war gerade fertig mit meiner ersten Arbeit über Napoleons Kunstraub, hatte sie mich eingeladen, über Napoleons Kunstraub etwas zu erzählen. Und seitdem hatte sie wohl weiter geguckt, was ich so mache. Jedenfalls rief sie an und fragte mich, ob ich da gerne mitmischen würde. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, weil das Projekt des Humboldt-Forums in der Mitte Berlins so wichtig war und so seltsam war, dass ich dachte, vielleicht schadet es nicht, mitzumachen.
Okay, also noch mal kurz für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern. Das sogenannte Humboldt-Forum ist in diesem Wiederaufbau des Nachbau des Berliner Stadtschlosses beherbergt. Und da sollten ein Museum der Kulturen der Welt rein. Damals war das alles noch nicht eröffnet. Auf jeden Fall sind Sie 2017 dann aus diesem Expertenbeirat wieder ausgetreten. Aus Frust, haben Sie damals in einem großen Interview in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben Sie totale Sklerose vorgeworfen. Das Humboldt-Forum haben Sie mit Tschernobyl verglichen. Über beidem liegt nämlich eine Bleidecke. Also wir sehen, Sie können auch austeilen. Haben Sie Ihre Worte eigentlich jemals bereut?
Nein. Diese Worte kamen am Ende eines langen Prozesses. In meinem Fall ging es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig wäre, wenn so ein großes, wichtiges, zentrales, teures Projekt in der Mitte der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland entsteht und auch europaweit einzigartig, dass es wichtig ist, diese Gelegenheit zu nutzen, um bestimmte Sachen zu machen. Und eine dieser Sachen ist Transparenz über die Provenienz der Sammlungen. Es ist nicht nur Provenienz über die Transparenz von Sammlungen aus Afrika oder China oder Asien. Generell ist es wichtig, dass Museen sagen, woher sie ihre Objekte haben. Wenn wir an den NS-Kunstraub denken, ist es mittlerweile selbstverständlich, dass niemand NS-Kunstraub an der Wand eines Museums sehen will, ohne dass es gekennzeichnet ist. Und mir ging es einfach nur um diese historische Transparenz und diese historische Ehrlichkeit. Und dieses Thema habe ich oft in verschiedenen Gremien gebracht und in verschiedenen Konstellationen, manchmal in einem Vortrag und immer ja mit leiser Stimme und so, wie ich bin, also normal. Aber es wurde nicht ernst genommen, so wenig ernst genommen oder sogar manchmal ein bisschen, wie heißt das, abschätzig, weggebügelt, dass ich irgendwann gedacht habe, ja, ich als Wissenschaftlerin hat nur eine Möglichkeit, ein Instrument, das sind Worte. Und wenn die normalen Worte nicht benutzt werden, wenn die höflichen Formulierungen nicht ausreichen, dann muss man zu anderen Registern wechseln. Und das habe ich getan, mit Erfolg. Aber genau, ich bereue die Worte nicht, weil die Worte waren nur da, um etwas sichtbar zu machen. Und natürlich hätte ich mich gefreut, wenn die Worte davor, die höflichen und nicht brutalen, auch funktioniert hätten. Aber es scheint in dieser Zeit oder es schien in dieser Zeit nur so möglich zu sein.
Es ist ja ganz lustig, wenn man an das Jahr 2017 zurückdenkt. Herr Patzinger hatte dann damals eingeladen zu einer Veranstaltung, und schrieb dann irgendwie, die Frage der Provenienz und Kolonialismus sei das Sommerloch-Thema des Jahres 2017. Da hat er sich doch, glaube ich, etwas verschätzt. Denn heute redet ja auch Herr Patzinger.
Ja, also es ist ein Sommerloch-Thema für einen sehr langen Sommer, seit 6 Jahren.
Über diese Thematik. Sprechen Sie denn eigentlich inzwischen wieder miteinander, Herr Patzinger und Sie?
Wir hatten keine Gelegenheit bis jetzt, ne.
Keine Gelegenheit, weil Sie beide in dieser großen Stadt Berlin sind und da sich für Ähnliches interessieren und begegnen Sie sich.
Das kann passieren.
Inzwischen ist das Humboldt-Forum ja eröffnet worden. Waren Sie mal drin?
Ja.
Und?
Ich hatte eine sehr seltsame Erfahrung. Und zwar ging ich in den Saal, der jetzt eröffnet ist. Es sind ja nicht viele eröffnet, aber der, den ich besichtigt habe, heißt ohne Anführungszeichen Kolonie Kamerun. Dort werden einige Objekte aus Kamerun ausgestellt. Und in diesem Raum sind Labels neben den Objekten platziert, wo man drauf lesen kann, wie die Objekte gekommen sind. Also genau das, was nicht nur ich, sondern viele auch Vereine wie Berlin Postkolonial und andere, also sowohl in der Zivilgesellschaft als auch an der Universität lange haben wollten, Transparenz über die Herkunft der Sammlung. Und dann gehe ich von einem Label oder von einem Objekt zu dem anderen und stelle fest, dass tatsächlich Klartext gesprochen wird. Also das erste Ding, was ich sehe, da heißt es, dass der Hauptmann so und so es in der Asche eines Palastes, das er selber niedergebrannt hatte, mitgenommen hat. Das nächste ist, ja, das sind die Reste von einem Dorf von Hauptmann so und so niedergebrannt und das haben wir mitgenommen, etc. So dass ich am Ende dieses Rundganges dachte, oh mein Gott, was ich hier sehe, ist ein Denkmal für die verbrannten Dörfer, und zwar durch die deutschen Kolonialtruppen verbrannten Dörfer. Und die Akteure, die auch diese sogenannten Strafexpeditionen verübt haben, werden auch genannt und beschrieben biografisch. Und ich stand da, es war düster und kalt und es war kurz nach der Eröffnung, also im November oder Dezember. Wenn man sich beugt über diese Labels, ging damals, ich glaube, das ist heute immer noch der Fall, ein Alarmsignal aus, weil man dann zu dicht an der Geschichte ist vielleicht. Und jedenfalls, man muss sich sehr beugen, die Labels sind in Knöchelhöhe, sodass es körperlich einfach nicht anders geht, als man das so macht. Und dann piept das permanent in diesem Raum, so wie eine große Gefahr, und man liest das. Plötzlich war ich nicht mehr sicher, dass radikale Transparenz über Sammlungen richtig sind. Denn in diesem Fall führt diese radikale Transparenz zum Tod der Objekte. Sie sind nur noch da als das, was man aus der Asche, als Zeugnisse, als Zeugen der Verbrennung und der Gewalt und der Asche. Und für mich ist das, was wir da sehen, das Ende des Museums. So kann das nicht bleiben. Ich glaube nicht, dass wir in der Mitte einer so großartigen, vielfältigen Hauptstadt wie Berlin in einem so teuren Gebäude über Jahrzehnte jetzt oder auch über Jahre ein Denkmal für die verbrannten Dörfer in Kamerun so haben können, dass geht nicht. Mein Kollege Felouin Sarr, der selber aus Senegal ist, hat einen schönen Satz. Ich versuche den gerade auf Deutsch zusammenzubasteln, während ich spreche. Auf Französisch heißt das: La tradition ne transmet pas la cendre, elle transmet le feu. Also die Tradition
ist nicht die Weitergabe der Asche, sondern des Feuers.
Genau. Und was wir hier haben, ist die Weitergabe der Asche. Und die Weitergabe des Feuers, die entsteht eben da, wo die Objekte herkommen momentan. Und das hat man gesehen bei der Ausstellungseröffnung in Cotonou. Da ist wieder was los, da passiert etwas mit diesen
Objekten. Aber das finde ich jetzt interessant. Die Forderung, die Sie seit Jahren aufstellen, also die nach Transparenz, deutlich machen, wo kommt das her, wie ist es zu uns gekommen, das ist jetzt alles erfüllt worden, diese Forderung. Und jetzt sagen Sie, glaube ich jetzt doch nicht mehr dran?
Naja, wenn Sie das ausführen, wenn sie das machen und wenn diese Transparenz aber so klar macht, wie diese Objekte zu uns gekommen sind, dann muss es eine Konsequenz haben. Also allein nur die Transparenz reicht dann nicht. Das ist unerträglich.
Konsequenz heißt dann zurückgeben.
Irgendwas. Man muss damit etwas machen. Einfach nur zu sagen, so, hier habt ihr die Klartext. All das, was wir hier haben, ist das Ergebnis brutaler Plünderung, Brandschatzung und Niedermetzen von Menschen. Und das steht da. Das ist kein Museum, das ist dann etwas anderes. Und genau, und ich war geschockt. Ich bin weiterhin geschockt und das stellt sehr viele Fragen. Was ist die Zukunft von Museen, die solche Sammlungsgeschichten haben?
Mich erinnert das mehr an eine Gedenkstätte. Dann
ist das vielleicht eine Gedenkstätte, aber das ist gemeint für die Objekte, weil das großartige Sache sind, großartige geschnitzte Architekturelemente, Portale, Türrahmen von Palästen, die niedergebrannt wurden. Aber nichtsdestotrotz sind das großartige Kunstwerke oder Zeugnisse. Und die sind da nur noch das eine, nur noch die Asche, die Reste aus der Asche. Und das ist bitter.
Kommen wir noch einmal zurück zu diesem Kracher-Interview aus dem Jahr 2017. In dem hatten Sie dann auch angeregt, den Brachiosaurus, also das ist dieses riesige Dino-Skelett, was im Berliner Naturkundemuseum steht, könnte man doch an Tansania zurückgeben, wo die Knochen gefunden worden waren. Daraufhin hat dann der Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums auch etwas verschnupft reagiert. Er hat ihnen vorgeworfen, sie würden Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen miteinander vermischen. Halten Sie solche Anfeindungen eigentlich gut aus?
Ja, weil ich glaube, dass solche Institutionen wie Museen, die zum Beispiel nicht gerne über ihre Vergangenheit sprechen oder gar nicht, auch eine Form von Aktivismus betreiben, nämlich ein Aktivismus des Schweigens oder des Lügens. Und dann ist das Aktivismus gegen Aktivismus, ein Aktivismus der Transparenz gegen einen Aktivismus der Lüge und des Schweigens. Das ist vielleicht eine gute Balance.
Naja, ob er jetzt schweigt, das würde ich jetzt nicht sagen, Herrn Vogel jetzt nicht vorwerfen wollen, dass er schweigt, oder?
Er schweigt nicht. Es geht um Institutionen, aber das Naturkundemuseum ist auch noch nicht sehr transparent, obwohl es innerhalb des Museums ganz wunderbare Forschungsgruppen gibt. Und ich denke insbesondere an die Arbeit von meiner sehr geschätzten Kollegin Ina Heumann, die mit ihrem Team dort eben die Geschichte dieses Brachiosaurus Branchi komplett untersucht hat und ausgearbeitet hat, etc. Aber die Institution erzählt das nicht wirklich. Man erfährt das nicht. Man erfährt das in diesem Buch, in deren Forschung. Und das meine ich mit Schweigen. Also einfach ein Schleier legen über den Ursprung der ausgestellten Dinge.
Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie ist weiterhin im Deutschlandfunk Kultur und wir haben vorhin ja über ihre vielen Entdeckungen gesprochen, die sie immer wieder in den Archiven gemacht hat. Und sie hat vorhin schon mal kurz erzählt, dass ihre jüngste Entdeckung gezeigt hat, dass diese Restitutionsdebatte, die wir heute über koloniale Museumsbestände führen und mit der wir uns so wahnsinnig fortschrittlich fühlen, dass die vor gut 40 Jahren schon einmal geführt worden ist. In Deutschland, in Frankreich, ich weiß nicht, vielleicht auch in Großbritannien, auf jeden Fall von Deutschland und Frankreich habe ich es von Ihnen erfahren, Frau Savoie. Das war schon sehr weit gediehen, also da war das Auswärtige Amt involviert und alle möglichen Stellen. Es gab Talkshows, es gab Fernsehsendungen darüber. Und dann ist diese Debatte irgendwie versandet. Aber warum und wie haben Sie das herausgefunden?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man versucht, eben ein Verschwinden oder eine Amnesie, also nicht nur den Misserfolg, sondern auch das Vergessen des Misserfolgs zu rekonstruieren, weil dazu fehlen oft die Quellen. Man hat fürs Nicht-Geschehene keine gute Basis als Historikerin oder als Historiker, um daran zu arbeiten. Und ich habe mich tatsächlich damit befasst, weil wir mit Felwin Sarr, meinem Kollegen, als wir für Emmanuel Macron gearbeitet haben, im Archiv des Musée du Quai Branly in Paris, wo wir dachten, etwas anderes zu finden, einen alten Bericht gefunden haben von 1981. Damals war das ein Louvre-Präsident, der das geschrieben hatte und der sagte, ja, man muss restituieren, man muss nach Afrika diese Objekte zurückgeben. Das ist ein Akt der Solidarität und der Fairness. Das war ein Schock für mich, weil ich dachte, oh, das ist alles schon gesagt worden. Und dann war es nicht nur dieser eine Bericht, sondern viele Zeitungsartikel. Und nachdem wir fertig waren mit Felwin, habe ich gedacht, jetzt teste ich mal, ob das auch eine deutsche Debatte war. Also bin ich hier in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten in Museumsarchive gegangen, aber auch ins politische Archiv des Auswärtigen Amtes oder auch ins geheime Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, so heißen sie, und habe geschaut, ob sich da Spuren finden lassen. Und tatsächlich kam wirklich ein Berg von Material einerseits und andererseits die Erkenntnis, dass schon gleich nach den Unabhängigkeiten, gleich in den Mitte der 60er Jahre, eine große Bewegung.
Den Unabhängigkeiten der ehemaligen Kolonien.
Eine große Bewegung in intellektuellen Kreisen, in politischen Kreisen etc. entstanden war, um einen Teil des eigenen Kulturerbes zurückzufordern. Das war mir nicht bewusst. Also erstens, dass die ganze Idee der Restitution nicht aus Europa kam, sondern aus Afrika. Jetzt im Nachhinein denke ich, ja klar. Also, aber in dem Moment war es überraschend. Und überraschend war auch eben die Masse des Materials, die mir ermöglicht hat zu rekonstruieren, warum es nicht funktioniert hat. Also das war nicht so schwer zu rekonstruieren. Sehr, sehr deutlich wurde, dass die Museen international, ob in London, in Berlin, in Stuttgart, aber auch in Paris, dass die Museen einfach Widerstand geleistet haben, organisierten Widerstand. So, das war ein Teil der Arbeit, war interessant und auch dieses ganze Material zu sichten. Aber das andere, warum wir das vergessen haben, das ist natürlich seltsam. Denn die Menschen, die daran beteiligt waren, leben noch zum Teil. Und das scheint so zu sein, oder es gibt Spuren dafür, die zeigen, dass manche Kreise gerade in den Museen ein starkes Interesse daran hatten, dass man es vergisst. Ich erinnere mich an einen Museumsdirektor, der sagt, ja, es gibt Leute hier, die halten die Suppe am Kochen, aber er wollte diese Flamme eben tilgen und es ist ihm wohl gelungen.
Ähnlich schwierig ist es ja, über die Abwesenheit des kulturellen Erbes in Afrika zu forschen. Also was das für Auswirkungen hat. Wir haben vorhin kurz gesprochen über diesen NS-Propagandafilm Germanien, was der für ein Afrika-Bild transportiert hat. Ich glaube, man kann auch gute Arbeiten darüber schreiben, welches Afrika-Bild unsere ethnologischen Museen, also Generationen von Deutschen, von Franzosen und Französinnen, Schülerinnen und Schülern, was für ein Bild da vermittelt worden ist. Aber umgekehrt, wie ist denn das, wenn in Senegal oder in Benin oder in Nigeria so gut wie nichts da ist von dem kulturellen Erbe? Gibt es darüber Arbeiten? Wissen Sie das? Sie haben ja viel Kontakt.
Es entsteht gerade alles. Zum Beispiel ein Atlas der Abwesenheit des Kulturerbes in Kamerun zu schreiben oder herzustellen, ist nicht so einfach. Ein Atlas von Abwesenheit. Und das machen wir gerade mit Kollegen, mit dem Professor Albert Guafour aus der Universität in Tchang. Das ist in der Region West in Kamerun, zusammen mit der TU in Berlin. Wir arbeiten daran. Es ist natürlich von Land zu Land und von Region zu Region sehr unterschiedlich. Afrika ist ein Kontinent und es gibt innerhalb von Ländern auch sehr verschiedene Kulturen. Man kann das nicht verallgemeinern. Aber was wir feststellen, ist, dass in sehr, sehr vielen Fällen diese Kulturgüter Träger waren von Erzählungen über die eigene Geschichte. Das heißt, das sind nicht nur schöne Sachen, das sind Sachen, über die oder mit denen man gesprochen hat und die da waren, um Erzählungen zu produzieren. Naja, die Benin-Bronzen sind, die sogenannten Benin-Bronzen, diese Tafeln aus der Stadt Benin City im aktuellen Nigeria sind, der Vergleich ist nicht genau richtig, aber das sind wie Comics, die erzählen Momente der Geschichte und wenn man sie nicht mehr hat,
Der Teppich von Bayeux ist ja im Grunde genommen auch ein Comicstrip. Genau, das frage ich mich. Was wissen die Menschen in Nigeria über die Geschichte des Königreiches Benin, wenn gar keine Spuren mehr da sind?
Genau, sie wissen trotzdem einiges, manchmal sehr, sehr wenig, wie eine junge Kollegin aus Kamerun neulich sagte, die als Dissertationsthema solche Erinnerungen sammelt. Also sie geht mit einem Mikrofon in die Dörfer und fragt und sie sagte, das war sehr rührend, sie sagte, es gibt ganz, ganz, ganz kleine Erinnerungen. Aber diese Erinnerungen lohnen sich und die sammle ich auch. Also die toute petite mémoire. Es ist noch etwas da, aber tatsächlich fehlt die Kontinuität und fehlen die Objekte, um das der Generation danach zu erzählen. Denn oft ist das anhand eines solchen Objekt ist im Museum oder wo auch immer, dass man etwas erzählt und weitergibt. Und diese Abwesenheit oder diese unterbrochene Tradition ist etwas, was jetzt teilweise repariert wird. Und wir merken in der Republik Benin, wie schnell auch die Wiederanbindung stattfinden kann.
Sie sind eben seit dem Jahr 2018, seit diesem Restitutionsbericht für Macron, sehr viel unterwegs gewesen in französischsprachigen Ländern in Afrika. Sie haben sehr viele Gespräche geführt mit Kolleginnen und Kollegen, mit anderen Leuten, mit, nehme ich an, Regierungsbeamten, mit einfach den Besuchern und Besucherinnen von Museen. Sie treffen viele Menschen. Was haben Sie jetzt persönlich eigentlich Neues gelernt, Frau Savoie?
Ich würde nicht sagen, dass ich gelernt habe. Was ich habe, ist ein zweites Auge. Also ich habe den Eindruck, mein ganzes Leben mit nur einem Auge bis dahin verbracht zu haben. Und mit einem Auge sieht man flach und mit zwei Augen sieht man dreidimensional. Und dieses zweite Auge fehlte und das ist ein Geschenk, das ist wirklich ein riesiges Geschenk.
Und was sehen Sie durch dieses Auge?
Man sieht räumlich und man sieht die Sachen von mehreren Perspektiven, zwei nämlich. Und das macht alles anders.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel war ich vor wenigen Tagen noch in Dakar, wo die Biennale für Kunst gerade stattfindet. Und dann nach einem Nachtflug war ich in Kopenhagen. Also das sind sehr unterschiedliche Situationen. Und was man sofort merkt in einem solchen Kontext, ist wie in Senegal zum Beispiel, dort eben das Zwischenmenschliche wichtig ist. Man ist permanent in Interaktion mit Menschen. Man kann gar nicht seinen Tag oder eine Stunde verbringen ohne, weil alles interkonnektiert ist und das macht Freude. Und in Kopenhagen war ich verblüfft, wie ich das geschafft habe, ohne mit einer einzigen Person zu sprechen, vom Flughafen bis zum Hotel. Es klappt alles mit Karten, mit Handys, man kann alles machen, alleine. Dieses Alleine-Machen ist eine Autonomie, aber es ist auch eine krasse Einsamkeit. Das ist nicht normal. Wir denken, es ist vielleicht normal hier, wenn wir eben nicht andere Kontexte erlebt haben. Aber das ist nicht die Regel. Und woanders ist es anders und das ist so belebend und man fühlt sich so am Leben. Das ist ein großer Unterschied. Aber es gibt natürlich ganz viele andere.
Im Jahr 2016 wurde Bénédicte Savoie zur Professorin am Collège de France in Paris ernannt. Das ist eine große Auszeichnung. So eine Institution gibt es in Deutschland nicht. Das Collège de France wurde 1530 gegründet und nur die wirklich großen Gelehrten dürfen dort lehren. Die müssen übrigens keine Professoren sein. Die Lehrveranstaltungen stehen auch allen offen. Man muss nicht eingeschriebene Studentin oder Student sein. Und Bénédicte Savoie also hat im März 2017 in dem Fall ist das Wort richtig, altehrwürdigen Institution ihre Antrittsvorlesung gehalten und dabei, wie Sie das nennen, Frau Savoie, drei alte Freundinnen dabei gehabt. Nicht das, was man dann sofort denkt, nein, sondern drei Skulpturen, die sonst auf ihrem Arbeitstisch in Berlin stehen. Die hatten sie mitgebracht, unter anderem eben den Gipsmodellkopf des Königs Echnaton. Warum haben Sie das gemacht?
Es ging in dieser Vorlesung und überhaupt an diesem Lehrstuhl um Museumsdinge, um Museumsobjekte, um kulturelle Objekte. Und ich habe sie mitgebracht aus unterschiedlichen Gründen. Es gab Echnaton, es gab einen Gipsabguss einer mittelalterlichen Statue, die im Zweiten Weltkrieg zerbombt und verloren gegangen ist. Und nur noch diese Form, dieser Abguss ist erhalten geblieben, also eine Art Phantom des Objektes. Und das dritte war eine kleine Statue, eine perlenbestickte Statue aus dem Bamileke-Land in Kamerun. Und diese waren da, erstens, um mir Mut zu machen, weil so eine Vorlesung hat mich beeindruckt im Vorfeld, um nicht zu sagen gelähmt. Und dann hatte ich so drei, von denen ich wusste, die unterstützen hier gerade. Und es ging auch darum, eben sie so zu haben, dass man den Eindruck gewinnen konnte. Sie waren auf diesem großen Tisch, an dem man diese Vorlesungen hält, und die schauten in das Publikum. Und was ich unter anderem sagen wollte, also in die Zuhörerinnen und Zuhörer, war, dass wir oft vergessen, dass wir im Gegensatz zu Museumsobjekten oder zu solchen Köpfen, dass wir sterblich sind, während sie, die in Museen sind, eben von Generation zu Generation weiterleben und sozusagen uns sich anschauen, wie wir als Sterbliche immer neu werden und sie bleiben da in ihrer unendlichen Zeit. Also sie sind die Unsterblichen, wir sind die Sterblichen und es war mir wichtig, dass mit echten Objekten zu erklären.
Im unendlichen Archiv des Internets gibt es diese Antrittsvorlesung als Video zu sehen auf der Seite vom Collège de France. Und die Statuen sind eigentlich gar nicht so klein. Die sind doch so, glaube ich, so einen halben Meter ungefähr hoch oder 40 Zentimeter. Also auf jeden Fall nicht so ein kleines 10 Zentimeter Schreibtischdingchen. Und es ist ein nettes Bild, weil die sich komplett verlieren an diesem riesigen Tisch, 11 Meter lang. Warum ein Vorlesungsraum so einen Tisch braucht, weiß man auch nicht. Also 5 Jahre haben Sie dort gelehrt am Collège de France und jetzt erstmal Pause gemacht. In Berlin haben Sie ja auch noch eine Professur. Da lehren Sie dann auch ab kommendem Semester wieder. Was mich wieder zu diesem Leibniz-Preis bringt, wo in der Begründung, warum Sie den bekommen, nicht nur stand, dass Sie eben eine der innovativsten Kunsthistorikerinnen sind, sondern auch Ihre begeisternde Lehre wird da ausdrücklich hervorgehoben. Worin sehen Sie eigentlich Ihre Aufgabe als Lehrerin?
Das verändert sich. Man wird ja älter und die Studierenden bleiben immer 20. Also der Abstand verändert sich und dann verändert sich auch das, was man machen kann und die Glaubwürdigkeit und alles. Aber was ich immer sehr geliebt habe, jedenfalls bis jetzt, war das Gefühl, dass wir alle, wenn wir uns mit einem Thema, mit einem Problem, mit einem Motiv beschäftigen, dass wir alle im gleichen Boot sind, also auf so einem Kajak kollektiv. Und für mich war immer wichtig, nicht diejenige zu sein, die etwas weiß und vermittelt, sondern diejenige, die mit anderen zusammen kollektiv sich etwas erarbeitet, mehr wie in einer Werkstatt. Und das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Wir werden sehen, jetzt ist der Abstand so fast eine Generation und ob das immer noch so gut klappt, das wird sich zeigen. Ich hoffe ja, aber es ist nicht in meiner Macht. Also man wird älter und das macht etwas mit dieser pädagogischen Situation. Das ist eben nicht dasselbe, ob die Professorin oder der Professor so alt ist wie die eigene Mutter oder die Tanten oder was, oder ob es eher wie jemand aus derselben Generation. Aber ich bin zuversichtlich, es wird weitergehen.
Auf jeden Fall haben Sie bisher immer sehr dieses gemeinsame Kollektive tatsächlich ja betont, also so die Partners in Crime.
Ja, und wir steigen ein, ohne zu wissen, wo es endet. Das ist das Schöne, es ist eine gemeinsame Reise. Ich benutze gern das Bild des Floßes oder des Kajaks oder des Bootes, weil es gibt schon einen Strom, eine Richtung, aber wo genau die Reise hingeht, ist nicht klar. Und das war bis jetzt immer sehr aufregend und auch die Momente, wo man mitten im Semester eine Pause macht, weil es doch nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Oder die Studierenden sagen, wir wollten das anders machen. Und ja, das ist sehr lebendig und man ist in der eigenen Zeit. Und das, was für ein Luxus, in der eigenen Zeit, also der immer 20-Jährigen zu sein. Wow.
Zwei Finger in der Steckdose. Offenbar der Lieblingszustand von Benedikt Savoir. Sie bekommen in diesem Jahr wieder einen Preis, Frau Savoir, den großen deutsch-französischen Medienpreis, und zwar gemeinsam mit dem Künstler Anselm Kiefer. Das finde ich eine schöne Pointe, denn Sie haben ja über Anselm Kiefer Ihre Magisterarbeit hier in Berlin geschrieben.
Ja, so schließen sich Zyklen und Kreise. Es ist sehr überraschend und ich fühle mich sehr geehrt, ja.
Wir haben mit dem Museum begonnen, in dem Sie als Schülerin Ihre Freistunden verbracht haben, dem Centre Pompidou in Paris. Lassen Sie uns doch mal mit dem Museum enden, und zwar vielleicht mit Ihrem idealen Traummuseum. Was wäre das für ein Haus? Ich tippe mal, freier Eintritt für alle wäre schon mal eine Bedingung.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass es ein ideales Museum gibt. Es gibt ganz bestimmt unterschiedliche Formen und die werden entstehen. Und zwar nicht unbedingt bei uns hier im sogenannten globalen Norden. Meine Blicke auf das, was ich zum Beispiel in der Republik Benin in Cotonou gesehen habe oder jetzt in Dakar bei der Kunstbiennale, scheinen zu sagen, hier entstehen wirklich radikal neue Modelle, die vielleicht uns irgendwann hier im müden Norden auch inspirieren werden. Wir werden sehen, aber ich kann jetzt nicht sagen, es gibt das ideale Museum. Es gibt aber Museen, wo ich sehr gerne bin und wo ich Energie finde und schöpfen kann. Und tatsächlich ist die National Gallery in London mit ihrem freien Eintritt so ein Raum, wo man reingehen kann für eine halbe Stunde und wieder raus und wieder rein. Und das ist voller junger Leute und das ist eine tolle Sache. Da bin ich tatsächlich gerne, wenn ich das Glück habe, in London zu sein. Und jede Stadt hat mindestens einen tollen solchen Ort.
Und was ist das nächste Forschungsprojekt, abgesehen von den Sackgassen?
Die Sackgassen sind tatsächlich ein tolles Forschungsprojekt. Also sich zu fragen, warum komme ich nicht weiter? Warum gelingt es mir nicht, diese 400 kriegsgefangene französische Soldaten aus den Kolonien, die als Statisten in diesem Film von 1942 eine zentrale Rolle spielen, warum geht es nicht. Warum sind diese Menschen nicht dokumentiert gewesen worden? Und was erzählt uns das über die Rassismen von heute oder über die Geringschätzung etc.? Und ja, vielleicht ist das nächste Forschungsprojekt ein Projekt über Sackgassen.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Benedikt Savoy.
Ich bedanke mich.